Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 100. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard. Ich bin Geschäftsführer im Institut und mir gegenüber sitzt ein ehemaliger Geschäftsführer des Deutschen Notarinstituts, kein geringerer als Professor Dr. Peter Limmer. Lieber Peter, schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich sehr.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja. Man fühlt sich doch etwas alt bei der Gelegenheit.
Beim 100. Ja. Podcast? Nein, um Gottes Willen.
Nein, als Geschäftsführer.
Also als Geschäftsführer, als ehemaliger Geschäftsführer. Ach, du warst Geschäftsführer des Deutschen Notarinstituts in seiner Gründungszeit von 1993 bis 2001. Seitdem bist du Notar in Würzburg, außerdem Honorarprofessor an der Universität Würzburg und ganz wichtig Präsident der Deutschen Notarrechtlichen Vereinigung. Nebenbei doch auch noch, wenn ich das richtig im Kopf habe, Vorsitzender des Ausschusses des CNUE für Immobilienrecht. Da hast du doch auch noch eine Funktion inne.
Konsumentenschutz.
Konsumentenschutz, richtig, ja. Habe ich noch weitere wichtige Funktionen vergessen? Mitglied im Beirat des Deutschen Notarinstituts. Also ja. Du sitzt in dem Organ, das mich beaufsichtigt. Du musst ganz vorsichtig sein, was ich heute erzähle. Ja.
Also das Notarinstitut, DNODI, ist natürlich mein Baby. Auch wenn es jetzt richtig alt und groß geworden ist. Aber es hängt immer noch sehr viel Herzblut an diesem wunderbaren Institut. Und ich muss zugeben, das erste Mal, wo ich es 2001 selber nutzen durfte, war ich begeistert, was wir da Tolles geschaffen haben. Und ich bin sicher, alle Zuhörerinnen wissen zu schätzen, was für eine tolle Arbeit hier in Würzburg gemacht wird.
Das freut mich, das freut aber auch dich. Du hast ja schließlich maßgeblich daran mitgewirkt. Die erste Anfrage, die du damals gestellt hast, welches Rechtsgebiet?
Ich selber?
Weißt du es noch?
Ja. Das weiß ich nicht mehr.
Nee. Die allererste war ja IPR.
Die allererste war vom damaligen Geschäftsführer, da war damals schon Notar, Dr. Fossius.
Mhm, der wollte uns testen.
Da haben wir alle noch gar nicht angefangen gehabt. Aber die erste Frage, Wechselprotest eines ausländischen Wechsels aus USA, glaube ich, der dann irgendwo protestiert werden sollte.
Um Gottes Willen.
Also nicht das, was man jetzt jeden Tag als Notar macht.
Ich vermute, zum Thema Wechselprotest haben wir immer noch nur ein Gutachten in der Datenbank. Das dürfte das sein aus der allerersten Anfrage. Ja, interessant. Gut, wir machen aber heute im Grunde eine ganz normale Podcast-Aufnahme-Folge, wie Sie das, liebe Hörerinnen und Hörer, gewohnt sein dürften. Wir besprechen einen Fall, der so hier am Deutschen Notarinstitut aufgeschlagen ist. Wir haben den Fall jetzt ausgewählt. Erstens ein etwas höheres Schwierigkeitsniveau, das dachten wir, können wir dir auf jeden Fall zumuten. Und aber auch, weil es so ein bisschen Rechtsgebiete betrifft, in denen du dich ja auch an anderer Stelle profiliert hast. Du bist der Herausgeber eines Werkes zum Umwandlungsrecht mit dem Schwerpunkt eben dann auch für die notarielle Praxis. Es geht hier auch um eine Umwandlungsmaßnahme im weiteren Sinne. Wir haben ein bisschen Grundbuchrecht dabei, wir haben aber auch materielles Zivilrecht, gutgläubiger Erwerb, solche Themen hier mit in diesem Gutachten drin. Ich stelle mal den Sachverhalt vor. Da haben wir ein Unternehmen und dieses Unternehmen wird betrieben in der Rechtsform der KG und dieses Unternehmen verkauft Immobilien und zwar aus Gründen, die jetzt hier nicht näher dargelegt werden, so, dass zunächst die schuldrechtlichen Kaufverträge geschlossen werden und dann zum späteren Zeitpunkt eben gesammelt die Auflassungen, also mehrere Immobilien, die da eben verkauft werden sollten. Und jetzt ist es so, es werden die Vormerkungen eingetragen, die Verträge werden beurkundet und in der Zwischenzeit, bevor diese Auflassungen dann erklärt werden und zum Grundbuchamt zum Vollzug vorgelegt werden, strukturiert sich dieses Unternehmen um und zwar in der Form, dass ohne dass das ein Notar oder eine Notarin irgendwie begleitet hätte, der Komplementär aus dieser KG austritt, sodass in der Folge Anwachsung beim Kommanditisten eintritt, also Rechtsnachfolge, alles was vorher der KG gehört hat, gehört jetzt dem Kommanditisten und nun geht es aber irgendwie mit dem Vollzug dieser Verträge weiter und es stellt sich jetzt die Frage, ja, im Grundbuch steht ja noch die KG und irgendwie kann die KG ja jetzt nicht mehr handeln, die gibt es ja nicht mehr, sondern jetzt käme eben die Kommanditistin als Rechtsnachfolgerin dieser KG und würde entsprechend die Auflassungen erklären. Wie ist es denn im Hinblick auf den Schutz des Erwerbers nach 892 BGB mit dem Blick auf den gutgläubigen Erwerb? Also ist der jetzt noch geschützt, wenn jetzt hier dieser Kommanditist eben die entsprechenden Erklärungen abgibt, insbesondere dann, wenn er vorher nicht ins Grundbuch eingetragen wird, also wenn wir keine Grundbuchberichtigung auf den Kommanditisten vornehmen. Im Ausgangspunkt hatte das nämlich wohl das Unternehmen so geplant, dass man jetzt alle Grundbücher mal berichtigen lässt auf diese Kommanditistin, was ja auch richtig gewesen wäre, dass man sagt, okay, jetzt ist ja Eigentümerin dieser Immobilien nicht mehr die KG, sondern die Kommanditistin, aber siehe da, gar nicht so einfach, das Grundbuch zu berichtigen. Das Grundbuchamt teilt mit, da fallen anständige Gebühren an, also jeweils 1,0 Gebühr für jede Grundbuchberichtigung. Es müssen auch entsprechende Nachweise gebracht werden und letzten Endes auch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt, weil das Ganze ja zumindest im Ausgangspunkt mal grunderwerbsteuerbar sein könnte. Also hat man vielleicht jetzt nicht so ganz mitbedacht, als man diese Anwachsung da produziert hat, was das Ganze für die Grundbuchsituation im Nachhinein bedeutet. Aber jetzt ist eben der Wunsch dieses Unternehmens und sagt, naja, wir verzichten doch jetzt irgendwie auf die Voreintragung dieses Kommanditisten als jetzigen Eigentümers, sondern wir machen das so, der kommt halt, der erklärt die Auflassung und dann werden gleich die Käufer als neue Eigentümer da eingetragen. Und die Anfrage kam jetzt so an uns so ein bisschen so mit, ja, man merkt schon, der Anfrage in der Tat ist so ein Störgefühl. Da gibt es zwar so eine BGH-Entscheidung, die sagt, man kann bei so einer Anwachsungskonstellation den Paragraphen 40 GBO analog anwenden, sodass wir auf die Voreintragung verzichten können. Aber was bedeutet das denn auf der Ebene des materiellen Rechts im Hinblick auf den gutgläubigen Erwerb? Also wie ist das denn einzuordnen? Man merkt so, wenn Sie es mitgedacht haben bei dem Fall, wir haben so eine umwandlungsrechtliche Komponente, also einmal durch diese Anwachsung, durch diesen Austritt des Komplementärs aus dieser KG. Wir haben diese grundbuchverfahrensrechtliche Ebene mit der Frage, muss ich hier voreintragen oder kann ich unter Umständen auch ohne Voreintragung im Grundbuchverfahren weitermachen? Und davon zu trennen nochmal diese zivilrechtliche, materiellrechtliche Frage, ist der Erwerber, wenn es jetzt so gemacht wird, in seinem guten Glauben geschützt? Konkret natürlich dann für den Fall, dass jetzt diese KG fälschlicherweise im Grundbuch eingetragen wäre und tatsächlich ein anderer der Eigentümer der betroffenen Immobilie
wäre. Darf ich mal ganz kurz zu dem Modell zurückkommen? Weil also dieses Anwachsungsmodell ist ja doch ein Modell, was wir in der Praxis häufig sehen. Ich nenne es auch mal ganz gerne Steuerberater- oder Wirtschaftsprüfermodell. Es wird auch in der Literatur vorgetragen, ja, naja, gut, man spart die Notarkosten.
Weil also anstelle Formwechsel.
Genau, andere dann, Möglichkeit oder, wäre ja, das wäre jetzt eigentlich erstmal der klassische Weg, ich würde also die GmbH und Co. KG, die handelt sich ja hier in eine, möchte ich eine GmbH umwandeln, ich mache einen Formwechsel nach Umwandlungsgesetz, brauche ich einen notariellen beurkundeten Umwandlungsbeschluss. Natürlich kann es sein, dass ich den Betriebsrat involvieren muss, vielleicht sogar einen Umwandlungsbericht machen muss. Das erspart man sich natürlich gerne und natürlich auch die Notarkosten, wobei die ja unter uns natürlich gedeckelt sind. Ich glaube, 10 Millionen ist ja der Maximalbetrag. Also so richtig hoch sind
also
die nicht.
Also für den Geschäftswert, gell? Nicht, was jetzt hier einer zuhört und meint, ja, ja. Das wären die Gebühren,
ja. Für den Geschäftswert. Das natürlich nicht. Nein. Ja. Aber ich hatte jetzt vor kurzem so einen Fall und da waren wir auch im Höchstgewert und es ist schon viel Geld, aber es ist jetzt angesichts der Tatsache, um was es geht.
Na gut, ich meine, es hängt ja auch eine gewisse Verantwortung dran, genau. Dass man das dann auch entsprechend richtig macht. Aber das ist sozusagen, wenn wir uns jetzt mal in die Situation dieses Unternehmens versetzen, denen vielleicht empfohlen wurde, verschlankt mal eure Struktur oder die sich aus anderen Gründen dann da eben etwas vereinfachen wollten. Diese beiden Möglichkeiten, die haben, entweder die sagen, wir machen einen Formwechsel.
Genau.
Hier von der GmbH und Co. KG eben in eine andere Kapitalgesellschaftsform ja dann in der Regel. Oder wir produzieren das Ganze eben durch einen Austritt des Komplementärs aus der KG, weil hier war es also so, der Kommanditist war auch Kapitalgesellschaft. Genau. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass da am Ende eine natürliche Person als verbliebener Kommanditist dann alles übernommen hätte, sondern der Kommanditist war auch eine Kapitalgesellschaft. Aber klar, das heißt, wenn die jetzt zuerst beim Steuerberater sind, oder beim Wirtschaftsprüfer, dann sagt der denen vielleicht, macht es doch so, ist einfacher, geht privatschriftlich und ihr habt auch da dann eben die Rechtsfolge, dass sämtliches Vermögen, das vorher der KG gehört hat, dann anschließend halt dem verbleibenden Gesellschafter im Wege der Anwachsung dann.
Und man muss dann sehen, wenn es dann beim Notar landet, ist ja alles schon passiert, also man kann da auch nichts mehr zurückdrehen. Der Austritt ist.
Genau, materiellrechtlich war das dann schon. Das heißt, alles, was ich dann noch zum Handelsregister anmelde, ist ja rein deklaratorisch.
Genau, erlebe ich auch immer wieder. Dann kommen die dann zu uns und dann sagen wir, ja, wir brauchen das und das und OB und es kostet. Wie in dem Fall ja auch, wo dann nicht unerhebliche Grundbuchgebühren anfallen, die beim Formwechsel nämlich nicht anfallen. Beim Formwechsel brauchst du keine OB, es fällt keine Grunderbsteuer an und die Grundbuchberichtigung ist eine reine Namensänderung, in Anführungsstrichen, Rechtskleidänderung ist kostenfrei beim Grundbuch. Aber also muss ich das schon gut überlegen, ob man jetzt die Notargebühren gegen die Folgegebühren, es hängt davon ab, was für eine Art von GmbH und Co. KG das ist im Einzelfall. Ist es eine mit viel Immobilienbesitz, halte ich den Formwechsel für die bessere Lösung. Aus den genannten Gründen ist es eine, die nur unternehmerisch tätig ist, ohne Immobilien, kann man es natürlich auch anders machen. Oder es ist ein kleines Unternehmen, kann man es auch anders machen, ganz klar.
Aber ein gewisses Risiko, dass das sozusagen nicht zu Ende gedacht ist und dann ist es schon passiert.
So ist
Weil
es.
Ich kann ja dann schlecht sagen, also rückgängig machen geht ja nicht.
Nee, das ist ja dann auch schon angemeldet, im Handelsregister eingetragen und du kriegst ja dann vom Handelsregister nur ein leeres Blatt mit zwei roten Strichen drauf. Also gelöscht.
Okay, ja, gelöscht, klar, stimmt.
Und dann kannst du unten sehen, dass irgendwas passiert ist, aber man hat nicht diesen schönen Auszug aus dem Handelsregister beim Formwechsel, wo du genau nachvollziehen kannst, wer sich wie wo verändert hat. Das ist ja auch das Problem dann hier bei unserem Gutachtenfall, der an euch gestellt wurde. Mhm. Ja, also das ist der sagen wir, der gesellschaftsrechtliche Hintergrund. Und er kommt, wie gesagt, gerade bei Personengesellschaften häufig vor.
Ja, okay.
Und wir leben häufig damit, dass wir dann das irgendwo reparieren müssen, wie auch das beim Kollegen hier ja offenbar auch gegangen ist. Ja, das wäre also jetzt der Gesellschaftshintergrund. Steuerrechtlich gibt es auch eine Reihe von Fragen noch. Da gibt es das einfache Anwachsungsmodell, was hier gewählt wurde, wo du auch keine Buchwertfortführung durchführen kannst, weil du nicht im Umwandlungssteuergesetz drin bist. Wenn du das im Umwandlungssteuergesetz rein möchtest, müsstest du eine, das nennt sich erweiterte Anwachsung, das heißt, das wären die Kommanditanteile in die GmbH im Wege der Kapitalerhöhung eingebracht. Da gilt nach BFH dann der § 20 Umwandlungssteuergesetz. Das heißt, ich kann die Steuerwerte buchwertmäßig fortführen und mache keine Aufdeckung von stillen Reserven. Das war hier offenbar kein Problem. Aber da muss man auch höllisch aufpassen, weil auch der Weg natürlich extrem teuer werden kann, wenn ich stille Reserven aufdecke.
Okay, klar. Also am besten, wenn man jetzt mitkriegt, von vornherein so gut wie es geht zu Ende denken und sich die Varianten dann eben parallel anschauen, um zu schauen, was passt für das jeweilige Unternehmen. Am besten, klar. Aber dieses erweiterte Anwachsungsmodell, wenn ich es richtig verstanden hätte, das wäre ja dann auch eher der umgekehrte Fall gewesen, dass ich auf die Komplementär GmbH als Zielgesellschaft gehe. Hier war es ja so, dass man eben wollte, das Ganze soll dann bei der Kommanditistin.
Die Frage, ob das auch gegangen wäre, bleiben, wahrscheinlich schon. Ich konnte auch den Kapitalanteil des persönlich Haften einbringen, wobei das nicht viel wert. Ne? Aber machbar wäre es, aber das war offenbar hier nicht das Thema mit dem Umwandlungssteuergesetz.
Ja, okay, darum scheint es nicht gegangen zu sein. Aber das ist natürlich in der Situation, der Notar sich jetzt hier befand, auch dann letzten Endes müßig, weil das war ja schon geschehen.
Ja, genau.
Das ist klar. Und jetzt sagt auch der Notar in der Anfrage ja schon, ja, es gibt eine BGH-Entscheidung, BGH NJW 2018, Seiten 3310. Da wird also im Großen und Ganzen anerkannt, ich kriege das Grundbuch verfahrensrechtlich hin ohne Voreintragung.
Ja.
Das heißt, da sind wir relativ gesicherten Faden, wenn wir dem Grundbuchamt gegenüber argumentieren, nee, also jetzt nicht der Grundsatz des 39 GBO, ich lese gleich die Normen noch vor, sondern hier gilt eben 40 GBO dann entsprechend. Das heißt, das Grundbuchamt wird mir jetzt nicht sagen, ich vollziehe das nicht, sondern das Grundbuchamt wird auf Basis dieser Rechtsprechung des BGH grundsätzlich mal den Vollzug dann der Auflassung schon vornehmen. Aber das führt uns jetzt eben genau zu unserer materiellrechtlichen Frage. Wie wäre es denn jetzt, wenn schon ursprünglich das Grundbuch falsch war, also diese KG, die damals den Kaufvertrag geschlossen hat, die auch jetzt noch als Eigentümerin im Grundbuch drinsteht, tatsächlich gar nicht die Eigentümerin ist, erwirbt dann...
Darf ich nochmal dazwischen grätschen?
Ja, jederzeit, Peter.
Meine Frau mir gesagt hat, ich soll nicht ständig dazwischen quatschen.
Ja. Hast du die Anweisung bekommen?
Okay. Ich habe nur erzählt, was ich heute mache, gesagt, red nicht immer dazwischen, aber jetzt mache ich es doch.
Ja, bitte. Jetzt bin ich aber auch gespannt, jetzt muss aber auch was kommen nach der Rampe.
Jetzt würde ich gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Was passiert euch bei der Anwachsung? Es ist ja eben anders beim Formwechsel, nirgendwo richtig geregelt. Es gibt kein Gesetz so richtig drüber. Es gibt jetzt durchs MOPEC haben wir jetzt immerhin diesen § 712a BGB, wo dieser Fall geregelt ist. Nämlich verbleibt nur noch ein Gesellschafter, so erlischt die Gesellschaft ohne Liquidation. Klar, das war vorher auch schon so. Aber was jetzt neu im Gesetz ist, das war vorher nur so mit Begriff Anwachsung, der aber undefiniert war. Das Gesellschaftsvermögen geht zum Zeitpunkt des Ausscheidens des vorletzten Gesellschafters, also hier der Komplementär GmbH, im Wege der Gesamtrechtsnachfolge, und der Begriff ist neu, auf den verbleibenden Gesellschafter, hier unseren Kommanditisten, über. Wir haben also jetzt den Begriff der Gesamtrechtsnachfolge, den man vorher nirgends im Gesetz gefunden hat, eindeutig geregelt. Das ist schon mal sehr schön für die Praxis. Und dann bin ich jetzt im Grundbuchrecht, natürlich, der § 39 GBO, eine Eintragung soll nur erfolgen, wenn die Person, deren Recht betroffen ist, als Berechtigte eingetragen ist. Davon gibt es Ausnahmen. Die berühmteste ist der Erbfall, § 40 GBO, und der wird, wie du schon zu Recht sagtest, analog angewendet auf alle möglichen Varianten. Da gab es den Fall mit der Treuhandanstalt, es gibt den Erbfall natürlich, es gibt die Erbabschichtung und jetzt seit der BGH-Entscheidung auch der Fall der Gesamtrechtsnachfolge in Form der Anwachsung, also 2712a BGB. Das war jetzt die Entscheidung. Das OLG Köln hat es noch anders gesehen. Die haben noch gesagt, das ist kein Fall des § 40. Also ganz sicher war das bis dahin nicht. Ich denke, seit BGH kann man es drauf verlassen. Und dann stellt sich aber die nächste Frage, und das ist, was wir jetzt eigentlich im Gutachten dann noch weiter diskutieren möchten. Ist denn das dann für den Käufer rechtssicher?
Wenn man das so macht.
Ja. Wenn man das so macht, man verzichtet auf die Voreintragung der Anwachsung des Kommanditisten als Rechtsnachfolger, Gesamtrechtsnachfolger. Was sind die Risiken? Es gibt einen sehr schönen Aufsatz von einem weiteren Geschäftsführer des Deutschen Notarinstituts, Johannes Weber, Notar in Freiburg.
Genau, DNZ 2018, der also auch in diesem Gutachten dann zahlreich zitiert wird. Die Seitenzahl ist die 884, da geht's los. Also da kann man sich mit dem Thema nochmal umfassend befassen. Weber, DNZ 2018, Seite 884. Ja, wir haben hier ganz viele DNI-Geschäftsführer. Du hast auch gerade schon mir meinen Job weggenommen und die Normen vorgelesen. Aber nachdem du ja ehemaliger DNI-Geschäftsführer bist, darfst du das auch. Ja? Gut. Also liebe Hörerinnen und Hörer, heute kann es passieren, dass Peter Limmer die Normen vorliest. Also, mache ich selber nicht mehr viel, aber es ist auch...
Ach so, ist das dein Part?
Das ist immer mein Part. Ich muss ja auch was machen. Genau, die anderen bringen immer die Expertise in die Folge und ich lese dazwischen aus dem Gesetz vor. So läuft es hier.
Ah ja, okay. Ja,
aber den 40 kann ich ja noch vorlesen. Den hast du noch nicht vorgelesen.
40 ich bitte
also Ausnahmen von der Voreintragung. Ist die Person, deren Recht durch die Eintragung betroffen wird, Erbe des eingetragenen Berechtigten, so ist die Vorschrift des 39 Absatz 1 nicht anzuwenden, wenn die Übertragung oder die Aufhebung des Rechts eingetragen werden soll oder wenn der Eintragungsantrag durch die Bewilligung des Erblassers oder eines Nachlasspflegers oder durch einen gegen den Erblasser oder den Nachlasspfleger vollstreckbaren Titel begründet wird. Also der klassische Fall, den wir eben kennen, ist, wenn der Erbe kommt und verfügt über das Grundstück, dann muss er natürlich im Grundbuchverfahren seinen Erbenstatus nachweisen. Das ist davon zu trennende Frage. Aber ich habe jedenfalls eine Ausnahme von der Grundregel des 39 GBO, dass auch grundsätzlich der, dessen Recht betroffen ist, eingetragen sein muss. Also hier ist das Grundbuchverfahren dann etwas flexibler. Und diese Ausnahme des 40 GBO, die wird jetzt nicht, wie es manchmal heißt, super eng aus irgendwie angewendet, sondern eher weit auf vergleichbare Fälle. Und man sagt eben, naja, beim Erbfall habe ich quasi diesen Eigentumsübergang von Kraft Gesetzes und das ist bei der Anwachsung so ähnlich. Da tritt ja auch diese Gesamtrechtsnachfolge nach dem Gesetz ein, wie du ja richtig sagst, wie es jetzt im Paragraph 712a BGB auch geregelt ist. So ist es. Diesen Gedanken, dass man sagt, nur weil es grundbuchverfahrensrechtlich geht, mache ich's, das kennen wir ja schon auch aus dem Kontext des 35 GBO, wo man sich dann manchmal die Frage stellen muss, was passiert denn eigentlich materiellrechtlich? Habe ich hier den Erwerber hinreichend geschützt? Ja. Also das ist vielleicht so ein Denkfehler, an dem man hin und wieder mal denken kann, dass man da nicht alle Fälle nur vom Grundbuchverfahrensrecht aus denkt, sondern eben auch immer mal ein bisschen ins BGB guckt, was bedeutet das eigentlich für den Schutz des Erwerbers im Hinblick auf einen etwa einen gutgläubigen Erwerb.
Also da muss man
hier ist es im Grunde die gleiche Konstellation.
Ja, als Grundbuch affiner Mensch sind wir Notarier und von Haus aus höllisch aufpassen, dass man das BGB aus dem Blick verlässt. Also in meiner Vorlesung mache ich ja auch Erbrecht vertieft hier an der Uni und ich versuche den Studenten immer klarzumachen, dass jede Transaktion, und das schreibt auch Johannes Weber in der DNOZ, jede Transaktion braucht irgendeine Rechtssicherheitsgrundlage und es ist der gutgläubige Erwerb. Und den habe ich im Erbrecht Erbschein, aber eingeschränkter als Grundbuchberichtigung. Deswegen habe ich meine Leute angewiesen, auch bei erbrechtlichen Geschichten, wir machen immer den Erbfall, wir tragen immer die Gesamtrechtsnachfolge ins Grundbuch ein, um den 892 BGB zu kommen.
Statt dem 2366, also statt dann
genau, statt Erbschein oder gar nicht. Ja, gar ich meine, ich kann ja auch nur mit Testament und Zeugnis,
mit notariellem Testament und
dann habe ich ja überhaupt keinen gutgläubigen Erwerb mehr und wenn dann irgendwas schief geht, ist der Käufer steht im Regen.
Ja.
Und deswegen ist es also ganz wichtig, aus meiner Sicht, und das versuche ich den Studenten auch beizubringen, dass man immer schauen muss, dass man auf irgendeine gutgläubige Basis kommt. Das ist ja das Tolle im deutschen Rechtssystem, was es im Ausland der Form ja gar nicht gibt.
Dass wir das haben, ja. Da spricht jetzt deine Erfahrung aus dem CNOE, aus dem Conseil, den Notariat de l'Union Européenne.
Genau. Da gab es auch viele Beschwerden von Ausländern, die irgendwo gekauft haben und voll auf die Nase gefallen sind, weil sie dachten, das läuft alles so wie in Deutschland.
Achso, in dieser CNOE-Arbeit hast du das mal mitbekommen?
Ja, da gab es ja Anfragen an die Europäische Kommission in den 90er Jahren, so alt bin ich schon. Da wird also gerade Engländer auch in Spanien, reihenweise haben sie Immobilien gekauft, die hoch belastet waren, die gar nicht Eigentümer, der Verkäufer gar nicht Eigentümer war. Und ich kenne selbst einen Fall aus der Bekanntschaft, da wurde eine Immobilie an der ligurischen Küste sehr schön gelegen, 10-mal verkauft. Der Bauträger ist in den Knast gewandert, der Notar auch, aber es nützt mir ja nichts.
Na ja, klar, wenn mein Geld weg ist, ist es, so ist es, ist es weg, genau.
Genau.
Oder nach, wie heißt es, fällt mir der Name dieses Films nicht ein mit dem legendären Zitat, ihr Geld ist nicht weg, es hat nur jemand anders. So war es dann da. Ja. Wall Street, glaube ich, ist es.
Ja, Wall Street.
Okay, aber jetzt mal wieder zurück zu unserem Fall. Also wir haben diese Konstellation, der Notar steht da, gehen wir mal davon aus, vermutlich dieses Unternehmen war eben guter Mandant und die sagen, ja, also wir würden uns jetzt ganz gerne diese Grundbuchberichtigungsaufwand, den würden wir uns jetzt ganz gern sparen, können wir da nicht drauf verzichten? Wir haben doch hier diese BGH-Entscheidung, die uns sagt, wir brauchen die Voreintragung nicht zwingend, um diese Verträge jetzt über die Bühne zu kriegen. Und der Notar hat halt die Zweifel und sagt, naja, was ist denn jetzt mit dem gutgläubigen Erwerb? Also bin ich hier dann eben entsprechend abgesichert. Und dafür müssen wir uns jetzt eben den 892 Absatz 1 BGB oder überhaupt die Regelung des 892 Absatz 1 BGB nochmal vor Augen führen und uns dann eben diese Konstellationen angucken. Wie ist es im Erbrecht, wie ist es in der Gesamtrechtsnachfolge im Gesellschaftsrecht? Zum Einstieg lese ich einmal den 892 BGB vor, oder möchtest du?
Ich sage jetzt nichts mehr.
Doch, um Gottes Willen.
Also ich lese nichts mehr
so
vor.
So war es nicht gemeint. Du kannst gerne, wenn du da noch was vorlesen möchtest, auch vorlesen, aber ich gehe einmal durch. 892 BGB, öffentlicher Glaube des Grundbuchs, Absatz 1, Satz 1, zugunsten desjenigen, welcher ein Recht an einem Grundstück oder ein Recht an einem solchen Recht durch Rechtsgeschäft erwirbt, gilt der Inhalt des Grundbuchs als richtig, es sei denn, dass ein Widerspruch gegen die Richtigkeit eingetragen oder die Unrichtigkeit dem Erwerber bekannt ist. Satz 2, ist der Berechtigte in der Verfügung über einem Grundbuch eingetragenes Recht zugunsten einer bestimmten Person beschränkt, so ist die Beschränkung dem Erwerber gegenüber nur wirksam, wenn sie aus dem Grundbuch ersichtlich oder dem Erwerber bekannt ist. Also eine Norm, die uns allen, natürlich, wir wissen im Grunde, was da drin steht, aber man schaut dann doch halt selten in den Wortlaut rein. Der 891 BGB wird ja oft in einem Atemzug damit noch zitiert, gesetzliche Vermutung. In Absatz 1 heißt es, ist im Grundbuch für jemanden ein Recht eingetragen, so wird vermutet, dass ihm das Recht zusteht. Absatz 2, ist im Grundbuch ein eingetragenes Recht gelöscht, so wird vermutet, dass es das Recht nicht bestehe. Also das ist mal unsere Basis und die Frage ist, wir wollen halt da rein, also wir wollen in den Anwendungsbereich dieser Norm, damit ein etwaiger Erwerber dann eben darauf verlassen kann, okay, die KG war ursprünglich mal der Eigentümer dieses Grundstücks. Gehen wir es vielleicht mal der Reihe nach durch. Also im Erbrecht gibt es ja im Grunde zwei Konstellationen, die auch anerkannt sind für so einen gutgläubigen Erwerb. Also wenn wir den wahren Erben haben des Buchberechtigten. Also wir müssen uns das so vorstellen, im Grundbuch steht der Falsche, aber es kommt der echte Erbe von dem Falschen und verfügt ohne entsprechende Voreintragung über diese Immobilie.
Also auch da ganz kurz zwischen, so erkläre ich es meinen Studenten, ich muss gucken, wo ist der Defekt?
Wo ist der Defekt?
Ist der Defekt beim ursprünglichen Eigentümer, der eingetragen ist, oder ist er beim Erben dann? Also oder bei uns jetzt hier, ist die Kommanditgesellschaft Eigentümer gewesen, dann fragen wir uns, und ist vielleicht der Transaktionsakt, also die Anwachsung, das Anwachsmodell nicht in Ordnung, oder war da irgendwas falsch unterschrieben, war es unwirksam, dann ist ja die Anwachsung hat gar nicht stattgefunden. Das ist der zweite Effekt.
Also der zweite Konstellation.
Ich muss gucken, welchen Defekt habe ich und bei welchem schützt der 892.
Ja. Und hier ist es jetzt eben so, also wenn wir in dieser Konstellation wären, wir würden uns vorstellen, der Defekt ist schon beim eingetragenen Buchberechtigt, also der ist schon nicht der wahre Eigentümer. Dann hat aber der Erwerber vom wahren Erben den Gutglaubensschutz für sich. Also der kann sich dann eben darauf berufen, auf den 892, kann sagen, naja gut, du bist ja der wahre Erbe von dem, der eingetragen ist. Auch wenn der eingetragen ist, nicht der Eigentümer war, kann ich von dir gutgläubig erwerben. Das ist auch ganz herrschende Meinung, soweit wir das jedenfalls aus der Literatur entnehmen konnten. Es gibt ein ganz altes Urteil des Kammergerichts von 1920, das können wir aber an der Stelle, glaube ich, außen vor lassen, da wurde das mal anders gesehen. Aber so zumindest der Stand der Dinge. Dann haben wir noch die Konstellation, die du gerade auch schon angesprochen hast, vom Doppelfehler. Also wenn ich jetzt sage, der im Grundbuch steht, ist nicht der wahre Eigentümer und der als dessen Erbe kommt, ist nicht der wahre Erbe.
Alles schiefgelaufen.
Dann wird's schon komplizierter. Aber wenn ich dann eben den Erben aufgrund eines Erbscheins, also den falschen Erben aufgrund eines Erbscheins handeln lasse, dann kann eben eine kombinierte Anwendung von 892 BGB, der steht halt im Grundbuch, in Kombination mit dem Erbschein 2366 BGB doch wieder dazu führen, dass ich hier einen gutgläubigen Erwerb hinbekomme. Also selbst in dieser Konstellation, in der beides falsch ist, geht eben materiellrechtlich der gutgläubige Erwerb zugunsten des Erwerbers noch. Da sieht man mal, wie stark der Schutz dann eben tatsächlich auch ist. So ist die Konstellation im Erbrecht und von der kann man sich dann sozusagen auch die anderen Fälle erschließen.
Das ist genau die Fragestellung. Also deswegen nochmal an den Kollegen und Kolleginnen, tragt die Erben ins Grundbuch ein, weil dann hast du das Problem des Doppeleffekts gar nicht, weil der veräußert, ist im Grundbuch eingetragen, ist er nicht Erbe geworden, ist uns das wurscht, ist schon der Vorgänger nicht Erbe geworden, ist das auch wurscht.
Weil
der 892 wirkt direkt und er hat auch den besten Schutz, wenn man es genau durchdenkt, ist bei dem Erbschein ja, wenn Gegenstand nicht Nachlassgegenstand ist, hast du keinen gutgläubigen Erwerb. Wenn der Erbschein eingezogen ist, hast du keinen gutgläubigen Erwerb. Also es gibt
auch
eine
der
Reihe.
Zeitpunkt, zu dem der gutgläubige Erwerb vorliegen muss, nochmal ein anderer.
Da gibt es eine Reihe von Unterschieden. Deswegen, also mein Credo auch an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, tragt mir bitte die Voreintragung, auch wenn das jetzt, die kostet in den ersten 2 Jahren nichts. Mhm. Das heißt, wenn die Leute rechtzeitig zum Notar gehen und den Verkauf durchführen, dann kann man es auch kostenfrei machen. Und dann ist alles, die nächste Abwicklung ist dann wie bei jedem anderen Kaufvertrag. Ich muss mir keine Gedanken machen über gutgläubige Erwerb in Doppel und so weiter. Das ist ja nicht ganz unkompliziert in der Praxis. Deswegen Rat eintragen.
Einfach auch unter diesem Gesichtspunkt Transaktionssicherheit für den Erwerber. Also dann lieber die Möglichkeiten, die mir die GBO möglicherweise gibt, nicht nutzen. Ja. Genau. In dem Fall ist es halt, also wenn die 2 Jahre rum sind, ist es natürlich vielleicht wieder so eine Abwägungsfrage, dass ich mir dann sage, naja, okay. Aber letzten Endes wird halt dann das Problem des Veräußerers, der sich nicht rechtzeitig ins Grundbuch eingetragen hat, zum Risiko des Erwerbers gemacht, der dann halt eventuell nicht gutgläubig erwerbt, obwohl die Möglichkeiten ja da wären. Man könnte ihn entsprechend vorher.
Nee, ich denke, da muss er den Preis bezahlen, der Verkäufer. Also Schutz des Käufers, doch ganz klar.
Ja, klar. Ja. Gestaltungshinweise gibt es ja normalerweise im Deutschen Notarinstitut nicht. Wenn wir Gäste von außen haben, ist es anders. Also klarer Hinweis an dieser Stelle: zur Erhöhung und zur Wahrung der Transaktionssicherheit immer denjenigen, der jetzt verfügt, auch eintragen lassen. Dann bin ich im Anwendungsbereich des 892 Absatz 1 BGB direkt und dann habe ich eben da relativ weitreichenden Gutglaubensschutz. Ich meine, klar, vom bösgläubigen Erwerber schützt mich nichts, aber der bösgläubige Erwerber ist ja auch nicht schutzwürdig. Also insofern muss man das dann auch so sehen. Gut, und jetzt ist die Frage, wie ist es im Gesellschaftsrecht? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen reinführen. Mhm. Wir haben ja diese BGH-Entscheidung, es gibt auch andere Rechtsprechung, die sich damit befasst. Wie können wir das jetzt übertragen, was wir aus dem Erbrecht gelernt haben?
Also das ist ja genau der Transfer, weil der 40 überhaupt nichts von Gesamtrechtsnachfolge im Gesellschaftsrecht sagt. Gehen wir nochmal zurück zum Formwechsel. Da habe ich das Problem ja gar nicht, weil das ändert sich ja gar nicht der Rechtsträger. Wenn da jetzt der Falsche drinsteht mit einem anderen Namen, völlig wurscht. Es ist trotzdem, also das Thema stellt sich beim normalen Formwechsel gar nicht.
Beim Formwechsel müsste ich ja auch nicht das Grundbuch berichtigen, muss ich nur richtig stellen.
Und Berichtung kostet auch nichts, genau. Also man könnte es dann machen, einfach zum Verständlich. Aber selbst wenn ich es nicht machen würde, würde dann der 40 auch hier gelten, sich, oder ist nicht mal der 40, das ist ja eine normale Namensänderung. So wenn ich jetzt morgen Müller heiße, weil ich eine Frau Müller geheiratet habe. Also blödes Beispiel. das kostet nichts und es ändert ja auch nicht an dem Rechtsträger. Hier ist es natürlich anders, es findet eine Anwachsung statt, die ist es eine Gesamtrechtsfrage, wie bei der Verschmelzung und so weiter. Da würde ich auch den immer eintragen lassen bei der Verschmelzung, obwohl der 40 sicher auch hilft. Mhm. Auch da habe ich allerdings den Gutglaubensschutz, vielleicht nicht mehr im Grundbuch, wenn ich die Verschmelzung nicht eintragen möchte, aber ich habe den Gutglaubensschutz des Handelsregisters.
Das 15 ist eben so eine, HGB. So eine gewisse Krücke, die mir hier dann vielleicht hilft.
Das ist so wie der Erbschein bei Doppeleffekt, 2 Gutglaubensinstrumente. Einmal Grundbuch, einmal Handelsregister oder einmal Grundbuch und einmal Erbschein. Da hätte ich den. Wobei auch bei den Umwandlungen ist auch der Vorteil, mit der Eintragung ist die wirksam. Egal, was da passiert ist.
Ne, wenn die heilende Wirkung der Eintragung.
Das ist traumhaft bei Umwandlungen, dass man da sagen kann, okay, einmal durch, wenn es nicht ganz gravierende Geschichten sind, dann ist das Ding wirksam. Dann spielt es auch wieder keine Rolle, was da im Vorfeld passiert ist. Problem haben wir jetzt bei der Anwachsung halt leider, dass es keinerlei Vorschriften gibt, die uns irgendwie schützen. Wie gesagt, im Handelsregister wird dann nur durchgestrichen. Das ist die Frage, gilt dann der 15 auch für dieses Austragen? Ich weiß nicht, was das Gutachten dazu gesagt hat. Jetzt würde ich mal weitergeben.
Also das ist im Grunde so ein bisschen der Clou auch dieses Gutachts oder dieses Falls und der Unterschied zu dem Formwechselfall, den du gerade schon geschildert hast, dass wir hier ja, wenn wir uns jetzt überlegen, ich bin auf der Erwerberseite, ne, und jetzt kommt da diese frühere Kommanditistin und sagt zu mir, ich kann jetzt hier übrigens verfügen. Ja. Da kann man sich auch mal die Frage stellen, auf Erwerberseite, soll ich das jetzt glauben oder nicht?
Genau.
Und wenn das ein Formwechsel gewesen wäre, dann könnte ich ja sagen, ich als Erwerber gucke jetzt mal so zu der Verfügungsbefugnis von diesem nun auftretenden Rechtsträger ins Handelsregister und da sehe ich ja, also auch mit der Publizitätswirkung des 15 Absatz 3 HGB, dass tatsächlich dieser Rechtsträger, der jetzt mir gegenüber auftritt, derselbe ist wie der, mit dem ich damals paktiert hat. Der hat nur sein Rechtskleid gewechselt, aber es ist noch der identische Rechtsträger. Und auch im Falle einer Verschmelzung oder einer anderen Umwandlungsmaßnahme könnte ich ja diese Rechtsnachfolge relativ unproblematisch am Handelsregister nachvollziehen, weil ich eben Eintragungen habe beim alten Rechtsträger und Eintragungen beim neuen Rechtsträger. Und der Fall ist bei der Anwachsung eben anders, zumindest in Nuancen, weil ich bei der Anwachsung ja, im Grunde, da hatte ich halt früher 2 Registerblätter. Da habe ich halt das Registerblatt der Komplementärin und das Registerblatt der Kommanditistin. Also ich habe das Registerblatt der KG, so muss ich sagen, das Registerblatt der KG und das Registerblatt der Komplementärin, wenn es eine GmbH war, wie er hier wohl in dem Fall. Und dann hätte ich noch zusätzlich das Registerblatt der Kommanditistin, die ja auch wiederum eine GmbH war. Aber wenn jetzt da der Austritt erfolgt, was passiert dann? Also diese Komplementär GmbH besteht fort. In deren Registerblatt steht ja nicht drin, dass die
steht gar nichts drin.
Ja. Bei der KG selber, ja, die gibt's nicht mehr. Das heißt, da ist dann einfach nur die Rötung zu sehen, dass die weg ist. Und die Kommanditistin, die jetzt ja materiellrechtlich die Rechtsnachfolgerin dieser KG geworden ist, da gibt es jetzt keinen Rechtsnachfolgevermerk irgendwie im Handelsregister, dass da drin steht, die ist jetzt übrigens die Rechtsnachfolgerin von dieser KG, die damals unter HRA der und der Nummer da entsprechend eingetragen war, sondern das ist materiellrechtlich zwar passiert, aber es wird im Register halt nicht nachvollzogen. Ich vollziehe natürlich bestimmte Dinge im Register nach, also ich melde schon zur KG den Austritt des Komplementärs an, ja, und in der Folge dessen wird die KG dann gelöscht, aber ich habe nicht wie bei Umwandlungsmaßnahmen diese Vermerke und diese Nachvollziehbarkeit, die mir dann ja auch Auskunft darüber geben, was materiellrechtlich passiert ist. Ja. Und das ist sowas, wo ich dann sagen würde, naja, da habe ich halt schon einen Unterschied zu diesen Fällen der Verschmelzung oder des Formwechsels, die es dann rechtfertigen würden, zu sagen, ich habe auf jeden Fall auch einen gutgläubigen Erwerb auf materiellrechtlicher Ebene, also im Sinne des 892 BGB, weil ich mich ja als Erwerber gewissermaßen auf diese Doppelung aus Eintragung im Grundbuch und Publizitätswirkung des Handelsregisters verlassen kann, sondern hier habe ich halt nur diese Eintragung des ehemaligen Vertragspartners, des Verkäufers im Grundbuch, aber keinen Nachweis, dass der jetzt handelt, der jetzt die Auflassung erklärt, tatsächlich auch der Rechtsnachfolger ist von dem, der da im Grundbuch steht. Ja. Also das fehlt und das ist eben der Unterschied zu der Konstellation des Erwerbs vom Erben. Da habe ich immer den Erbschein, der mir sagt, okay, also das ist der Link, wieder den guten Glauben vermittelnde Link, dass ich sage, der Erbe, der zu mir kommt, der legt mir den Erbschein vor. Aufgrund des Erbscheins kann ich glauben, dass er der Rechtsnachfolger von dem im Grundbuch eingetragen ist. Und der, der im Grundbuch eingetragen ist, das kann ich glauben wegen 892 BGB. Ja. Und in unserer Konstellation ist es halt so, da kommt der Kommanditist und sagt, ich bin übrigens der Rechtsnachfolger von der eingetragenen KG. Und wenn ich dann zu dem sage, weiß mir das mal irgendwie mit was nach, was guten Glauben vermittelt, dann wird es halt knapp.
Und es ist ja in den Fällen ja oft so, dass man nicht mal die. Es ist ja, das Ganze sind ja zwei Elemente. Es ist eine Austrittsvereinbarung, die wird in der Regel nur privatschriftlich gemacht. Da wird nicht mal die Unterschrift beglaubigt. Und dann gehen sie zum Notar und melden das ganze Ding an. Das heißt, Kommanditisten, Komplementäre, alle schreiben, die Handelsregisteranmeldung, die ist aber nur deklaratorisch. Das heißt also, die Frage ist, das ganze Ding, ist die Anwachsung wirksam passiert? Kann ich nur aus einem privatschriftlichen Dokument, was irgendwer gemacht hat, nehmen. Mhm. Und wenn da irgendwas falsch drin ist, weil die Vertretungsberechnung nicht passt oder sonst irgendwas.
Oder weil ChatGPT das doch nicht so gut kann, wie man meint.
Zum Beispiel. Ja, dann ist die Anwachsung unwirksam. Und die Eintragung hilft mir auch nichts, weil sie ja nur deklaratorisch ist. Also, und sowieso das nicht verlautbart. Also der 15.3 hilft mir da auch nicht. Das ist, glaube ich, so selbstverständlich, man findet gar nicht viel zu dem Thema, ne? Anwachsung und 15 HGB.
Also wir haben auch damals mit dem Kollegen, der das Gutachten damals schon lange auch über den Fall diskutiert. Also wir hatten ja zum Glück diesen sehr hilfreichen und klaren Beitrag vom Kollegen Weber aus der DNOZ, der da schon sehr weit eben uns geholfen hat. Aber so diese Frage diese Besonderheit der Anwachsung in diesem Kontext, da ist dann schon nochmal, also jetzt nicht von mir, ich habe es damals zweitgezeichnet, das weiß ich noch, aber von dem Erstzeichner, der ausgewiesen, sehr, sehr guter Kollege war, viel Hirnschmalz und Zeit reingeflossen, um das nochmal so ganz präzise zu fassen und da die Unterschiede rauszuarbeiten zu den Fällen, die wir sonst haben. Also das zeigt aber auch mal wieder, weil wir hier eben diese Unsicherheit letzten Endes haben, wie sinnvoll es ist, dann doch auf die Voreintragung zu bestehen und zu sagen, okay, dann muss ich halt den, auch wenn es nicht gewünscht ist, steinigen Weg der Grundbuchberichtigung gehen und dem überall an allen Blattstellen, an denen die KG eingetragen ist, jetzt künftig halt die Kommanditistin als Rechtsnachfolgerin eintragen, damit ich dann eben für die Auflassungen wieder im Fahrwasser des 892 Absatz 1 BGB ohne irgendwelche Zusätze dann drin bin. Okay. Das war jetzt auch unsere Empfehlung an den Notar. Wir wissen nicht genau, wie es ausgegangen ist. Also wir können nicht genau sagen, ob dann da die Grundbücher berichtigt wurden oder ob man sich auf die Anwendbarkeit des 40 GBO verlassen hat. Aber deine Empfehlung, wenn ich das war ja doch recht deutlich, aber deine Empfehlung wäre in diesen Fällen immer halt die Voreintragung dann durchzuführen.
Also klar, das kostet Geld, mir ist es auch klar. Gut, man kann dann sagen, hat euch der Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater das nicht vorher erklärt?
Ja.
Hat er im Zweifel nicht.
Gut, klar, man muss auch sagen, das sind dazu Fernmerkungen, da denken wir jetzt nicht dran, wenn man nicht im Thema ist. Ne?
Ja, das ist schon, also ich habe damit gerade mit Steuerberater Umwandlungen schon als junger Assessor Umwandlung einer OHG in eine Aktiengesellschaft und man hat das Sonderbetriebsvermögen nicht erwähnt. Dann war ich damals gerade ein Vierteljahr Assessor und rufe dann mit dem gesagt, ja, wie macht man das eigentlich mit dem Geschäftsgrundstück, was dem OHG-Gesellschafter gehört? Ja, dann machen wir eine einfache Grundbuchberichtigung, wenn die AG eingetragen ist. Ich sage, nee, das geht so nicht. Das hat er überhaupt nicht kapiert. Die Wirtschaftsprüfer, Steuerberater denken im wirtschaftlichen Eigentum. Und das ist nicht das Juristische. Da muss man höllisch aufpassen, wenn man mit denen zu tun hat. Ne?
Also genauso wie wir natürlich höllisch aufpassen müssen, uns im Steuerrecht nicht zu fit zu fühlen, ja, gilt das umgekehrt natürlich dann gerade für so Spezialmaterien wie das Grundbuchrecht natürlich, natürlich auch. Also dann eher die Zusammenarbeit, die verständige Zusammenarbeit besser als die zu meinen, man könnte das in der One-Man-Show alles selber auch lösen. Wie man vielleicht ja dann auch an dem Fall so ein bisschen sieht. Also liebe Kolleginnen und Kollegen, der Fall ist natürlich speziell. Also dass man jetzt in so einem laufenden Projekt, wo also mehrere Immobilien verkauft werden und die Auflassung noch nicht erklärt ist und das alles noch nicht vollzogen ist, dann zwischendurch so eine Umwandlungsmaßnahme jetzt auf Seiten des Veräußerers hat, das kommt jetzt hoffentlich nicht allzu häufig vor. Aber insbesondere dann, wenn Sie sowas mal haben oder wenn Sie schon sehen, das könnte passieren, dann vielleicht vorher einmal darauf hinweisen, dass man doch möglichst zumindest beratend dabei gezogen werden sollte, wenn das passiert.
Unbedingt.
Um da eben nochmal diese notarielle Brille drauf zu haben auf diese Frage. Und du hast ja jetzt auch hinreichend Werbung für die Umwandlungsmaßnahmen am Umwandlungsgesetz gemacht, die dann da also viele Probleme natürlich dann also einfach den Beteiligten ersparen, weil es dann an der Stelle einfach klarer und ein bisschen einfacher wird. Gut, der allgemeine Appell für Transaktionssicherheit zu sorgen, der gilt im Besonderen wie im Speziellen, aber zeigt sich eben an diesem Fall auch, dass es immer gut ist, wenn derjenige, der verfügt, auch im Grundbuch eingetragen ist. Das ist, denke ich, was man schon im dritten Semester beim Immobiliarsachenrecht lernt, aber was auch noch für dich als Praktiker ein starker Grundsatz zu sein scheint, den du immer noch verfolgst. Super. Ja, vielen herzlichen Dank für die Mühe, die du dir jetzt gemacht hast, auch für die Vorbereitungszeit, die da reingeflossen ist. Hat großen Spaß gemacht. Wir sind auch wunderbar in der Zeit. Wir hätten noch Zeit für eine kleine Anekdote aus den Anfangsjahren. Wenn ich mir was wünschen darf, ihr musstet ja früher die einzelnen Notarkammern davon überzeugen, Mitglieder im DNOI zu werden. Das war ja am Anfang nicht ganz so einfach. Da gab es ja doch größeren, sagen wir mal so, politischen Aufwand, die Sinnhaftigkeit dieses Instituts, die heute dank deines großen Einsatzes jetzt zum Glück keiner mehr anzweifelt, da eben zu vermitteln. Und dann gab es doch diesen einen Kollegen, hast du mal erzählt, der gemeint hat, der hätte noch nie Hilfe gebraucht bei seinen...
Da gab es einige, die es gesagt haben.
Da gab es einige, die es gesagt haben, genau. Aber der eine hat sich einem Speziellen dann gewehrt.
Also ganz kurz, es war wirklich in dem Jahr 93 eine Roadshow, die der damalige Präsident der Notarkammer Kassel, der Herr Wagner, damals mein Beiratsvorsitzender, der ist leider schon verstorben, er war auch einer der wichtigen Menschen neben Professor Dr. Kutter zum Beispiel und anderen, die in dem Beirat vertreten waren, die uns wirklich damals massiv unterstützt haben und auch die Notarkammer Bayern natürlich. Und wir sind damals durch die Bundesrepublik gereist. Die Notare sind alle unisono beigetreten, die waren von der Sache überzeugt, die Anwaltsnotare nur teilweise, viele mussten überzeugt werden und wir sind dann gereist von Schleswig-Holstein bis Hessen, bis Hamm und ich weiß nicht, wo ich überall war.
Es gibt ja viele Notarkammern, gell?
Deutschland durchkreuzt und kennengelernt.
Die Deutschlandreise mit Peter Limmer.
Okay, ich sehe noch die großen Schiffe vorbeifahren am Kanal oben bei Oldenburg oder irgendwo, ich weiß nicht, wo es war. Nee, und da war eben eine, ich weiß, was Celle oder Hamm, ich weiß nicht mehr genau. Hamm waren die sperrigsten, naja gut, Ostwestfalen. Ich hoffe, Sie nehmen es nicht böse.
Ich weiß nicht, ob wir Ostwestfalen unter den Hörern haben. Also falls ja, nehmen Sie es Peter Limmer nicht böse, es ist ja schon alles verjährt.
Sehr bodenständig sind. Okay, ja. Also das ist natürlich auch manchmal auch ein bisschen sperriger. Aber das war auch, einer dann hat gesagt, ich habe es noch nie gebraucht, das kostet ja nur Geld. Damals 200 Mark wohlgemerkt im Jahr. Und dann hat er Klage erhoben und leider beim Verwaltungsgericht. Ja. Nicht wissen, dass der Paragraph 111 ist, glaube ich, immer noch B.O. vorsieht, dass es zum OLG gehen muss, eine Klage gegen einen Bescheid der Notarkammer.
Also hat sich dann gegen den Sonderbeitragsbescheid gewährt und die Klage beim unzuständigen Gericht eingereicht.
Ja, soweit
zu Bekenntnissen. Gewisses Indiz dafür, dass doch Hilfe in der Praxis gelegentlich mal von mir.
Aber ich bin froh, dass du nicht nach der Gummibärchen-Geschichte mit Walter Hilscher gefragt hast. Das wäre jetzt zu intim.
Keine Sorge, die Gummibärchen-Geschichte mit Walter Hilscher, die mir selber noch nicht bekannt ist, die heben wir uns auf für Folge 200, lieber Peter, wenn ich dich dann spätestens wieder in diesen Podcast mit einladen darf. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hatten Freude an dieser Jubiläumsfolge, bleiben uns treu als Hörerinnen und Hörer. Darf dir, lieber Peter, nochmal ganz herzlich danken und wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, weiterhin viel Spaß in der Praxis und bis zum nächsten Mal.